Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Mein Gott, es ist so heiß hier, dass wir selber vergessen haben, hier die Technik Olli anzumachen.
Ja.
Schon der zweite Versuch.
Ja, das ist aber... Soll unsere Hörer nicht stören,
nein.
Denn vielleicht ist es ja bei der Ausstrahlung dieses Podcasts schon, vielleicht hat schon geschneit, wir wissen es nicht.
Vielleicht hört man es ja im hohen Norden, also ja.
Denn
hey die, an unsere skandinavischen Hörerinnen und Hörer.
Unsere skandinavischen Freundinnen und Freunde.
Ja.
Wir schwitzen hier im Tonstudio und reden deshalb über ein kühles Thema,
ja.
Machen uns kühle Gedanken. Und zwar reden wir heute über die Serie Vikings.
Ja. Etwas Skandinavisches, nicht wie Michel aus Lönneberger, nicht wie die Kinder von Bullerbü, sondern das echte, epische Skandinavien.
Ja, tja. Aber es ist trotzdem auch ein bisschen romantisierend.
Ach was, ja. Na, das ist ja die Frage. Vielleicht rollen wir es mal diesmal so auf. Beim letzten Versuch sind wir ja da eher erst hinten darauf gekommen. Historizität. Du hast gesagt, dass die Serie... oder die Macher der Serie den Anspruch erhoben, hier die Tradition, die Kultur und die, ja, nennen wir es Religion, dieser nordischen Völker, der Skandinavier, der Wikinger irgendwie einzufangen.
Ja, wir sehen viel über die Götter, wir hören viel über die Götter, über die nordischen Götter. Uns wird von Odin viel erzählt und wir werden Zeugen von verschiedenen Opferfesten, dem großen Opferfest in Uppsala, wo auch Menschen geopfert werden, oder wenn neues Land urbar gemacht wird für die Landwirtschaft, dann wird das vorher mit Blut besprengt. All das sind kultische Handlungen, die die Drehbuchautoren dieser Serie aus den skandinavischen Sagas entnommen haben, in die sie intensiv hineingeschaut haben. Jetzt wissen wir, und ich hoffe, wir bekommen Rückendeckung von den Skandinavistik-Wissenschaftlern, dass die Texte, diese Sagas und auch die Edda, erst im 14. oder im 13. Jahrhundert von christlichen Mönchen verschriftlicht wurden.
Mal zum Vergleich, das war schon das Hochmittelalter bei uns, die erste große Städteblüte des Mittelalters, also der Nachantike, der Frühhumanismus entsteht, die ersten vorreformatorischen Bewegungen, die Hussiten und so weiter, also die auch die ersten großen Söldnerheere und so weiter, das entsteht schon alles. Also das ist schon, wir sind schon fast auf Armeslänge an der frühen Neuzeit. Da wird die Edda verschriftlicht. Und daher kommen diese Bilder, die heute alle heranziehen, die sich irgendwie berufen wollen auf eine irgendwie ursprünglichere germanische, nordische Religiosität. Tja,
ja, und
wie frei ist das von einem christlichen Einfluss?
Ja, genau. Und wer jetzt sagt, ja gut, die Leute, die das aufgeschrieben haben, das waren Mönche, aber die haben sich vielleicht Mühe gegeben. Die konnten ja aber auch nur das aufschreiben, was man ihnen mündlich mitgeteilt hat. Und diese Geschichten wurden schon, als sie aufgeschrieben wurden, über mehrere Jahrhunderte mündlich tradiert. Und wer schon mal Stille Post gespielt hat, weiß, dass das schwieriger ist, als man denkt. Und jeder, der eine Geschichte erzählt, erzählt sie immer ein bisschen anders und erzählt sie, betont Akzente, die ihm vielleicht wichtig sind, und lässt andere weg, die ihm nicht so wichtig sind. Und die Leute, die das bis ins 13., 14. Jahrhundert mündlich getan haben, waren ja alles schon Christen. Also die haben das mit einem christlichen Hintergrund weitererzählt.
Ganz genau. Es gibt in Island bis heute eine der letzten, ja, größeren, noch urreligiösen Gruppen. Das sind ein paar zigtausend vielleicht, die damals bei der Entscheidung der Isländer für das Christentum, das man auf einem Ting, auf einem sogenannten, getroffen hat, dann gesagt haben, na, wir bleiben lieber beim Alten. Das war auch durch den Ting so abgesichert, dass man das sozusagen insgeheim und im Familienkreis noch durfte. Aber ansonsten, und auch die geben ja diese Tradition nicht durch eine verfasste religiöse Autorität weiter, sondern durch Kultur, durch die nächste Generation, die das lernt von Mutter, Großmutter und so weiter. Und auch durch die können wir nicht mal ableiten, wie wird es denn wohl damals im 8. Jahrhundert, im 9. Jahrhundert, im 10. Jahrhundert gewesen sein. Und das darf man auch nicht vergessen, die Wikinger sind sehr pragmatische Leute gewesen. Und wer nach Schleswig-Holstein heute fährt oder nach Dänemark und sich diese alten Handelsposten und Städte so anguckt, die man versucht hat zu rekonstruieren, der wird dort auch immer hören, dass das Ansinnen der Wikinger war, eine finanzielle Lebensgrundlage für ihre Leute zu Hause zu schaffen. Wenn die das geschafft haben, ohne auf große Kaperfahrt zu fahren, die auch nicht wie, manchmal möchte man das so ein bisschen glauben in der Serie, fast wie eine kulturreligiöse Missionsreise ist, die man auch mit Axt und Rundschild und Fackel verbreiten will, sondern das war ein Raubzug, um die Lebensgrundlage zu Hause zu sichern. Wenn die das geschafft hatten ohne diesen Raubzug, haben die das gemacht, zum Beispiel durch Handel. Und der geht leichter, wenn man ein Kreuz um den Hals trägt.
Im Gegensatz zu der Serie können wir davon ausgehen, dass die Wikinger das nicht aus Spaß gemacht haben.
Mit Sicherheit nicht.
Aber jetzt kommen wir zur Serie.
Ja.
Die hat Ragnar Lodbrok, also Ragnar Lodenhose,
ja,
als eine der Hauptfiguren.
Und auch echter Sympathieträger.
Ja, eine der Identifikationsfiguren. Ja. Die Serie beginnt nicht damit, sondern die beginnt mit inner-Vikings kulturellen Auseinandersetzungen. Aber die Serie kommt in Fahrt, als Ragnar Lodbrok mit seinen Getreuen den ersten Raubzug gegen das christliche Europa führt, nämlich gegen das Kloster von Lindisfarne. Und dort eine andere sehr wichtige, für die Serie sehr wichtige Figur, nämlich den Mönch Æthelstan, kennenlernt und ihn erstmal entführt.
Ja. Was passiert mit Æthelstan? Er lernt diese andere Kultur sehr kennen. Wir haben also unseren Sympathieträger Ragnar auf der einen Seite, der sich durchsetzt, der ist ein Junge vom Land, der würde eigentlich auch gerne in Frieden mit seiner Familie leben, aber er hat natürlich auch seine Verpflichtung als Wikinger. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt diesen Æthelstan, der ganz klar von uns gezeigt wird, als er kann auch nichts dafür. Ne? Seine Brüder sind abgeschlachtet worden, die hatten nichts Böses im Sinn. Diese Wikinger stoßen auf diese Mönche und verstehen überhaupt nicht, warum die sich nicht wehren. Was sind das für sozusagen Weiber? Rauben die aus und nehmen Æthelstan mit. Und jetzt stoßen hier zwei Kulturen aufeinander, die wir beide verstehen können. Die eine, weil wir eine Einführung bekommen haben, ja, das sind die harten, raubbeinigen Wikinger, aber das sind eigentlich auch ganz normale Leute. Und auf der anderen Seite diesen harmlosen Mönch, der nichts Böses getan hat und der einfach Angst hat, was wir auch verstehen können. Ja. Und jetzt müssen wir mit dieser Diskrepanz klarkommen. Und das wird uns durch den Spiegel gezeigt, dieser religiösen Zerrissenheit, die Æthelstan im Laufe der Zeit erlebt.
Also Æthelstan schwingt in seiner Haltung mehrfach, muss man sagen, hin und her. Er lernt gezwungenermaßen zunächst die Kultur und auch die Religion und die Bräuche und das Leben der Wikinger im Kattegat kennen und dann auch schätzen und ist begeistert dann nachher von der Freundschaft, von der Gemeinschaft, die Wikinger haben, auch dem Ehrbegriff, dem er sehr zugetan ist und den er als nachempfehlens- oder nachahmenswert empfindet, bis er sich tatsächlich selbst als Wikinger auch versteht. Und dann wird er bei einem Raubzug mitgenommen und zurückgelassen. Und er kommt an den Hof des Königs Egbert von Wessex. Und dort hat er dann sein zweites Bekehrungserlebnis und schwingt wieder zurück zum Christentum. Und das Christentum wird hier in der Serie, wie ich finde, etwas vereinfacht als Hort der Kultur dargestellt. Ja. Denn er soll sich um die Bibliothek, die alte Bibliothek des Königs kümmern und die Abschriften der Schriften überwachen und entdeckt dort wieder seine...
Caesar und sowas schreibt er dann.
Ja, also das Christentum als Bewahrer und als Hort
der Zivilisation
gegenüber den etwas raubbeinigen, aber lustigen, grob vereinfacht gesagt, ehrenhaften Wikinger.
Die aber dafür auch für eine authentische Spiritualität stehen. Das, was ja das Christentum in seinem zivilisatorischen, also man sieht ja, es ist irgendwie versuchtes Zivilisation zu sein. Auf der anderen Seite leben sie genauso in Dreck und Scheiße. Und es ist ja sowas, es ist ja auch dann sinnbildlich, dass König Egbert das Römische so betont und liebt und dann seine Gäste in dieses Hypokaustum, dieses Bad führt, ja, was total unglaublich selbst für seine Gäste ist. Nicht nur für die Wikinger, die das sehen, sondern auch ein riesiges Privileg für seine Vasallen, da mit ihm dann sein zu dürfen. Also es ist so ein bisschen der Kampf der Zivilisation, die sozusagen in den Kinderschuhen steckt oder sich von dem Trauma des Untergangs Roms erstmal erholen muss. Aber sozusagen die Natur und das Natürliche als fast ein Gegner sieht und die Wikinger auf der anderen Seite, die sich in diesem Werden und Vergehen des Natürlichen, bei Floki sieht man das, ja. Er akzeptiert alles, was auf natürliche Weise passiert. Er ist richtig euphorisch, wenn es blitzt und donnert und regnet und sieht überall, hört überall die Stimmen seiner Götter und gleichzeitig nimmt er von der Natur, er haut die Bäume um, baut Schiffe draus, die bleiben aber beseelt. Also es wirkt ein bisschen natürlicher im Umgang mit der Natur. Das sind so diese beiden Kontrapole, Zivilisation und Authentizität. Aber dass beides nicht einfach gut oder schlecht ist, das zeigen ja die Protagonisten, also die führenden Protagonisten beider Seiten.
Also Ragnar und König Egbert,
so ist
die
es.
Im Grunde in ihrer Haltung und in ihrem Tun sich so ähnlich sind.
Ja.
Und deren Gemeinsamkeit, also deren Brücke ist der Mönch Æthelstan,
ja.
Der von beiden, mehrfach wird das betont, geliebt wird als Freund und als Gefährte.
Ja, und beide sehen in Æthelstan natürlich ihre eigene Zerrissenheit, also ihre Sehnsucht auch nach dem, was am anderen gut ist. So sieht Egbert sozusagen auch diese Freiheit, diese Selbstbestimmtheit der Wikinger und bewundert das an Ragnar. Ragnar wiederum bewundert den Fortschritt, bewundert die Struktur des anderen, ja, auch die Bildung und die Sehnsucht nach Weiterentwicklung, die Egbert eben hat. Auch das, Egbert will ja alles vereinen. Man weiß, wenn man gut zuhört, sein Enkel, der ja nicht wirklich sein Enkel ist, wird ja dann auch als erster König von England geführt. Ja, und beide sehen das in Æthelstan, diese Zerrissenheit, aber Æthelstan stirbt als versöhnt mit sich, als Märtyrer sozusagen. Bis er dann als christlicher Märtyrer, das möchte ich mal vielleicht außen vor lassen, aber als Bekenner zu sich selbst und zu seiner Spiritualität und seiner Offenheit, in der er alle religiösen Bilder beider Seiten, die er kennengelernt hat, zu einem metaphysischen, größeren vereinen kann. Das ist ja auch eine Botschaft der Serie.
Ja, und eine andere Botschaft der Serie ist, wenn wir die Personen, die handelnden Personen sehen, Egbert und Ragnar, die sich nicht nur in ihrem Handeln, sondern auch in ihrer Haltung zur Religion, zur jeweils eigenen Religion, sehr ähnlich sind. Natürlich bekennend, Ragnar zu den nordischen Göttern und Egbert zum Christentum, aber beide doch einen sehr pragmatischen Umgang,
ja.
Der letztendlich nur, das heißt nur, aber letztendlich in den eigenen politischen Interessen zugutekommt.
Und das zeigen beide. Egbert hat ja also einen Bekenntnismoment, wo er vor dem Kreuz sitzt und bekennt, dass er nicht dem Ideal des Christentums entspricht, aber er will es auch gar nicht, denn das, was er will, dazu muss er hart sein, dazu muss er böse sein, also weiß er sozusagen, mir steht die Hölle bevor, aber das akzeptiert er. Und auch Ragnar macht deutlich, dass er nicht, ich sage das mit Absicht, so dogmatisch an dieser Mythologie des Nordens hängt, sondern bereit ist, auch Tradition mal zurückzulassen, mal ganz anders zu denken. Und diese nordische Religion wird ja immer dargestellt, was sie mit Sicherheit so nicht war, fast wie eine verfasste Religion. Also wie etwas, das seine Fanatiker hat, was seine blinden, ich will es mal so frech nennen, Kirchenanhänger hat. Natürlich war das keine Kirche. Aber Floki ist so diese Figur.
Floki, der Schiffbauer, eine ganz interessante Figur, der letztendlich frustriert von diesem undogmatischen, wie du sagtest, pragmatischen Umgang mit der eigenen Religion, sich entschließt, mit einem Häuflein von Getreuen aufzubrechen und in das von ihm frisch entdeckte Island auszuwandern, um dort so eine ideelle, nach den alten Vorstellungen des Wikingertums utopische Gemeinschaft, also fast ein Wikingerparadies in, ja, Gemeinschaft mit den Göttern dort auf dieser Insel zu leben und dann auch ganz schnell feststellt, dass das nicht funktioniert.
Ja. Floki macht das traumatisch sozusagen. Eine andere Identifikationsfigur für innere Zerrissenheit und Wanderer zwischen den Welten ist ja zum Beispiel Rollo, der auch als Urtyp, der Bruder Ragnars, als Urtyp des Wikingers, dann plötzlich domestiziert durch Feudalismus und vor allem aber seine Frau, genau, selbst eben Züge eines weniger übertrieben Maskulinen annimmt und auch die Vorzüge beider Kulturen schätzt und versucht sie, so schwer das auch ist, zusammenzukriegen. Wie schafft er das? Liebe, so platt das klingt.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Sinne sagt diese Serie Vikings wie so viele andere Filme und Serien auch, mehr über uns und unsere Zeit als über die Menschen des 9. und 10. Jahrhunderts. Aber sehenswert und unterhaltsam und mit einer spannenden Botschaft.
Schauen Sie sich Dokumentationen an, wenn Sie es historisch wollen. Schauen Sie sich Vikings an, wenn Sie einen Spiegel vorgehalten wollen über die Frage, wie glauben wir, was sind Kulturen, was ist Religion. Und dabei viel, viel Spaß.
Alles Gute.